Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus Markus im 9. Kapitel, die Geschichte von der Heilung des epileptischen Knaben. Jesus war auf dem Berg, wo er verklärt wurde, zusammen mit seinen Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, und kommt nun vom Berg herunter. Und da heißt es: Und als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie viel Volk um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen verhandelten. Und alles Volk erstaunte, sobald sie ihn sahen, und sie liefen hinzu und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was verhandelt ihr mit ihnen? Und einer aus dem Volk antwortete ihm: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn überfällt, reißt er ihn herum, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen, und er magert ab. Und ich sagte deinen Jüngern, sie möchten ihn austreiben, diesen bösen Geist, und sie vermochten es nicht. Da antwortete Jesus ihnen und sprach: O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei dir sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als er ihn sah, riss ihn der Geist sobald hin und her, und er fiel auf die Erde und wälzte sich schäumend. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies widerfährt? Und der Vater sagte: Von Kindheit an. Und er hat ihn oft sogar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas vermagst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn du etwas vermagst, alles ist möglich dem, der glaubt. Alsbald rief der Vater des Jungen laut: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass das Volk zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und nachdem er geschrien und ihn heftig hin und her gerissen hatte, fuhr der Geist aus, und der Junge wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihr diesen Geist nicht austreiben? Da sprach er zu ihnen: Diese Art kann nicht ausgetrieben werden, außer durch Gebet. Amen. Liebe Gemeinde, alles ist möglich dem, der glaubt. Hören wir diesen Satz nicht sehr ungläubig? Wir sind doch gläubige Menschen und können trotzdem noch lange nicht alles, oder besser gesagt nur so viel wie andere Menschen auch. Wenn wir versuchen würden, einen Epilepsiekranken zu heilen, würde es uns ergehen wie den Jüngern damals. Darum versuchen wir so etwas erst gar nicht und überlassen das den Ärzten. Doch der Vater des Jungen reagiert anders. Als er diese Worte hört: Alles ist möglich dem, der da glaubt, da schrie er augenblicklich laut auf: Ich glaube. Aus diesem Schrei spricht seine Liebe zu seinem Kind. Was mag er nicht alles schon unternommen haben, um seinem kranken Kind zu helfen? Wie oft mag er Todesängste ausgestanden haben, wenn das Kind in das Feuer fiel oder ins Wasser? Das Kind ist stumm und taub, behindert von klein auf, es kann nicht um Hilfe schreien, wenn es in Not ist. Der Vater aber ließ sich nicht unterkriegen, genauso wenig wie die Mutter in dem Evangelium, was wir eben hörten. Er geht mit seinem Jungen in die Öffentlichkeit und sucht Hilfe. Es stört ihn nicht, wenn neugierige Menschen zusammenlaufen als Schaulustige. Dass Jesu Jünger ihm nicht helfen können, lässt ihn keine Ruhe. Er diskutiert mit ihnen. Und nun kommt Jesus selbst, und noch einmal erzählt er ausführlich die Krankheit und bittet Jesus um Hilfe. Hilf uns, hab Erbarmen mit uns, sagt er. Die Liebe zu seinem Sohn lässt ihn also mitleiden. Wenn du kannst, dann hilf uns. Jesus aber gibt den Stab zurück. Wenn du kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Das heißt doch, wieso soll ich helfen? Das kannst du doch selbst. Und der Vater ergreift diese Möglichkeit sofort. Er schreit, ich glaube. Und sieht doch im gleichen Moment seine eigene Schwachheit und bekennt wahrheitsgemäß, hilf meinem Unglauben. In der Geschichte sorgt Jesus dann für die Heilung des Jungen, aber verdankt der Junge nicht doch in erster Linie dem Glauben seines Vaters seine Heilung. Dieses Vaters, der nicht locker ließ, all die Jahre und die Krankheit seines Sohnes nicht als Gott gegeben hingenommen hat, sondern für sein Kind kämpfte und den Glauben nicht aufgab, dass es gesund werden könnte, auch wenn alles dagegen spricht. Doch auch als Jesus nun etwas unternimmt, ist das Ergebnis erstmal wenig erfreulich. Der Junge bekommt einen schlimmen Anfall und liegt anschließend wie tot da. War alles umsonst? Statt besser zu werden, war nun alles aus? Was mag der Vater in diesen Minuten gedacht haben, bis Jesus dann den Jungen aufrichtete und er vor ihm stand? Jesus hat an anderer Stelle davon gesprochen, dass der Glaube in der Lage ist, Berge zu versetzen. Ich habe mal eine kleine lustige Geschichte gelesen, in der ein frommer Christ versucht, das mal zu testen, am Schreibtisch sitzt und eine Büroklammer vor sich hinsetzt und ihn nun anguckt und versucht, die mit seinem Glauben zu bewegen, zu versetzen. Aber natürlich rührt sich die Büroklammer um keinen Millimeter. Und die Frau wundert sich, was der Mann da macht. Stattdessen, denke ich, sollten wir uns an dem Vater in der Geschichte ein Beispiel nehmen. Wir sollten nicht unseren Glauben und seine Stärke an einer x-beliebigen Sache testen. Also uns selber prüfen, wie der Mann in dieser lustigen Geschichte. Was möchte ich wirklich durch meinen Glauben bewegen? Sollten wir uns fragen. Was liegt mir so am Herzen? Was bereitet mir solche Schmerzen, solche Not, dass ich es um alles in der Welt geändert haben möchte oder durchsetzen will? Ich denke an einen Mann aus meiner alten Gemeinde. Ich habe schon mal von ihm erzählt und manche kennen ihn sogar. Es war 1986, denke ich. Dieser Mann war auf die Idee gekommen, den Menschen zu helfen, die in den allerärmsten Ländern der Welt leben und Menschen zu helfen, den Christen sehr viel Leid angetan haben im Lauf der Geschichte. Und das waren für ihn die Indios, die Indianer. Und er hat sich Bolivien ausgesucht. Und er hatte da Kontakte geknüpft zu einem Krankenhaus der Heilsarmee in Cochabamba. Und als ich die Sache hörte und er mich bat, ihm zu helfen, er wollte Geld sammeln dafür zu DDR-Zeiten und einen Freundeskreis aufbauen, da war er dabei und hat mich dazu eingeladen. Als ich das hörte, sagte ich, unmöglich. Denn die Heilsarmee war in der DDR verboten. Warum sollte die DDR erlauben, von ausgerechnet ein Krankenhaus der Heilsarmee zu unterstützen? Und in Bolivien gab es damals in jedem halben Jahr einen Putsch. Warum in einem Land etwas bewegen wollen, wo so unsichere Lage ist, ob die Hilfsmittel dann überhaupt ankommen? Und außerdem, Cochabamba war das Zentrum des bolivianischen Drogenhandels. Also alles wenig vertrauenserweckend. Für mich war klar unmöglich. Aber auf seine Bitte hin bin ich mit ihm zu Brot für die Welt gegangen. Und als sie das hörten, haben die auch gesagt, geht nicht. Und haben wir auch kein Interesse dran, denn wenn jede Gemeinde für ein eigenes Projekt sammelt, dann kommt ja nichts in unseren großen Topf und für unsere Projekte ist ja dann weniger da. Und dann ging er mit mir zum Solidaritätskomitee der DDR und die waren wieder erwarten aufgeschlossen. Wir hatten zwar noch nie Hilfsmittel nach Bolivien geschickt, aber ja, kann man ja mal versuchen. Die DDR hatte auch keine Beziehung nach Bolivien. Und es ist tatsächlich etwas geworden. Ein einfacher Eisenbahner war dieser Mann und hat bis heute an diesem Projekt festgehalten. Er ist durchs ökumenische Forum immer noch mal auch hier im Hause. Und dann sehen wir uns wieder. Obwohl er auch persönlich viel durchmachen musste, durch Krankheiten in der Familie. Aber er hat das geschafft, dass zigtausende DDR-Mark, dann deutsche Mark und nun Euro gesammelt wurden, dafür Hilfsmittel gekauft wurden und nach Bolivien in dieses Krankenhaus geschickt wurde. Er hat inzwischen Spanisch gelernt, ist selber dort gewesen und Gäste von dort waren schon hier, nicht nur einmal. Eine Krankenschwester zum Beispiel ein ganzes Jahr, hat sie hier eine Weiterbildung gemacht. Das ist für mich ein Wunder, dass Gott Unmögliches möglich macht. Ich könnte noch mehr Beispiele aufzählen, aber wenn man sich das nicht gleich aufschreibt oder immer wieder drüber redet, dann vergisst man das auch leicht, weil das so außergewöhnliche Ereignisse sind, die einfach sonst nicht vorkommen und dann ist leicht auch ein Wunder wieder vergessen. Wer zu viel, ich denke, bei diesen Wundern ist auch wichtig, wie bei diesem Vater, dass er ein Ziel hat. Er will nicht die ganze Welt verändern. Es ist seine Liebe zu seinem Kind, die etwas bewirkt. Und unser Herz muss also dabei sein. Und ich denke, nur wenn ich mit dem Herzen dabei bin, dann habe ich auch diesen scharfen Blick, um all die Probleme zu sehen, die meinem Wunsch, den ich habe, entgegenstehen. Und all die Schwierigkeiten. Und wir werden erleben, wie wir immer wieder dann auch scheitern auf dem Weg, wie der Vater ja schon x-mal versucht hat, etwas für sein Kind zu tun. Aber die Liebe zu dem Kind hat ihn bewegt, dabei zu bleiben. Und auch als die Jünger nichts hinkriegen und die Leute vielleicht dumm reden, er bleibt dabei. Und sicher werden viele auch gesagt haben, das ist nicht nur sinnlos, das ist auch dumm, wenn du bestimmte Sachen machen willst, die einfach nicht gehen. Weil der Verstand einem doch sagen muss, dass es nicht geht. Die Krankheit ist ja schließlich bis heute nicht heilbar. Doch das Herz spricht eine andere Sprache. Es ignoriert in solchen Fällen den Verstand, wenn es liebt. Alle sagen mir, lass die Finger davon, es hat keinen Zweck, aber das Herz treibt uns weiter. Für andere werde ich ein Mensch dann, der auf die Nerven geht. Schon wieder dieses Thema. Gibt es denn gar nichts anderes, Wichtiges auf der Welt? Nein, für den Liebenden gibt es nur ein Thema, nur sein krankes Kind, dem er doch helfen will. Nur dieses eine Projekt, das ich durchführen will. Liebe macht blind, sagt das Sprichwort, aber auch Totgesagte leben länger. Wie der Junge in unserer Geschichte von den Menschen für tot gesagt wird, so auch vieles andere, das dann doch wieder aufblüht, was angesichts der Schwierigkeiten auf dem Weg eben wie tot aussieht, aber dann doch wieder lebt. Wir erleben ein Wunder, nämlich nach der Erfahrung des Scheiterns, des Endes, der Unmöglichkeit unseres Vorhabens. Wir erleben wie der Vater in unserer Geschichte, dass es nicht unsere eigene Kraft ist, die uns letztendlich weiterhilft und zum Erfolg führt, sondern dass die Hilfe von einem anderen kommt, die entscheidende Hilfe. Und das erfüllt uns dann mit Dankbarkeit. Ja, Herr, sagen wir, das ist dein Werk. Nicht ich habe dies geschafft, du warst es. Vor 37 Jahren habe ich selber so ein Projekt angefangen, aus Liebe zu meinem Mann. Wir haben einen Heiratsantrag gestellt. Das war zu DDR-Zeiten unmöglich eigentlich. Und gerade in unserem speziellen Fall war es noch aussichtsloser. Wir haben dann 5,5 Jahre gekämpft und Gott hat so viel gefügt, dass es am Ende was wurde, hat ganz viel in Bewegung gesetzt. Das ist eine lange Geschichte. Für meine Kinder habe ich die Geschichte aufgeschrieben. Und man versteht das auch nur, wenn man die DDR kennt, sowohl die erste Geschichte, die ich erzählt habe, wie meine eigene, welche Schwierigkeiten es da gab, für Sachen, die heute ganz einfach sind. Aber auch nur, wenn man diese Schwierigkeiten kennt, kann man die Wunder verstehen. Dass Gott es schafft, da wo es null Chancen gibt, doch etwas zu bewegen, etwas zu verwirklichen. Liebe Gemeinde, ich denke, Wunder geschehen auch heute. Immer mal wieder werden mir auch Heilungswunder erzählt. Aber wie gesagt, wenn ich es mir nicht aufschreibe, dann ist es schnell wieder vergessen. Aber ich weiß, dass es auch heute möglich ist. Denn Gott sieht uns, Gott sieht jeden einzelnen Menschen von uns und er sieht unsere Liebe und dann steht er auch zu uns. Doch er beseitigt nicht alle Krankheiten, alle Schwierigkeiten. Er hat nicht das Sterben und den Tod aus dieser Welt schon verbannt, obwohl Jesus ihn überwunden hat. Jesus hat zwar seine Jünger losgeschickt, zu heilen und böse Geister zu vertreiben, aber er hat nicht die Krankheit generell aus dem Leben der Menschen verbannt. Als sie ihn fragten, warum denn die Jünger nicht helfen konnten, da antwortet Jesus ihnen mit dem Hinweis auf das Gebet. Wer glaubt, wer Gott vertraut, kann auch in den größten Schwierigkeiten und Niederlagen ruhig bleiben. Statt irgendwelche sinnlose Aktivität zu entfalten, faltet ein solcher Mensch seine Hände und vertraut sich und sein Herzeleid Gott an. Er sucht das Gespräch mit der Quelle unserer Liebe, denn aus der Liebe quellen auch unsere Sorgen. Wenn wir Sorgen haben, ist das immer auch, denke ich, ein Zeichen für Liebe. Und ich bin gewiss, ein solcher Mensch wird, wie auch jener Vater, heute noch Wunder erleben. Gott schenke uns diese Erfahrung und diese Liebe, die zu dieser Erfahrung nötig ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen